Deutschlandfunk. Das Feature.
Am 22. August 2014 erscheint unter der kryptischen Internetadresse occrp.org ein Artikel. Er beschreibt die mutmaßlich größte Geldwäscheoperation Osteuropas. Eine eigentümliche Kapitalpipeline, die in die Europäische Union führt. Es geht um russisches Geld, moldauische Richter und eine lettische Bank. Die Enthüllung bleibt folgenlos, Ermittlungsversuche verebben. Der Artikel aber bleibt im Netz. Und ein Begriff taucht in den Jahren darauf immer wieder auf. Er ist die Beschreibung für einen mächtigen Mechanismus, der verborgen auf dem Kapitalmarkt wirkt. Er lässt Staatskassen ausbluten, macht Banken zu Handlangern von Kriminellen und verhilft Superreichen zu Schwarzgeldkonten in Offshore-Oasen. Es geht um den Laundromat. Auf Deutsch Waschsalon.
Waschstraße Ost. Wie Schwarzgeld aus Russland Europa unterwandert. Ein Feature von Andrea Riemsmeier.
Im Jahr 2014 gewinnt Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft. In der Ukraine bricht ein Krieg aus. Und in Syrien rückt der Islamische Staat vor. Der Münchner Staatsanwalt Achim von Engel überführt den langjährigen Bayern-München-Präsidenten Uli Hoeneß der Steuerhinterziehung. Und an der deutsch-polnischen Grenze greifen Zollbeamte eine Schmugglerbande auf.
Das Verfahren begann dadurch, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder zusammen mit dem Zollfahndungsamt ein Verfahren gegen Zigarettenschmuggler geführt hat, die im großen Umfang Zigaretten aus Italien nach Deutschland ohne die entsprechende Abführung der Steuer eingeführt haben sollen. Es handelt sich um einen handelsüblichen Zigarettenschmuggel, einen ganz normalen, wie es zwar verboten ist, aber immer wieder vorkommt.
Sie wissen, wohin, gell?
Ja.
Die Staatsanwaltschaft München 1. Hier leitet Achim von Engel die Abteilung Wirtschaftskriminalität. Staatsanwalt von Engel ist ein gut gelaunter Mit-40er mit Sakko und gepflegtem Dreitagebart, der seine Ausführungen mit großen Gesten untermalt.
Im Rahmen dieser Ermittlungen fiel auf, dass ein hier Beschuldigter offensichtlich den Zigarettenschmugglern bei der Umwandlung von Bargeld in Buchgeld, sprich bei der Geldwäsche, hilft. Der Zigarettenschmuggel ist zwangsläufig ein eher bargeldintensives Geschäft. Von daher besteht gerade in solchen Branchen durchaus ein Bedarf, das in Buchgeld umzuwandeln.
Ich weiß nicht, wenn die Zigarettenschmuggler angefangen
haben. In der lettischen Hauptstadt Riga hat zu dieser Zeit die Privatbank Trasta Commerzbanker ihren Sitz. Diese stellt der Schmugglerbande für ihre kriminellen Profite offenbar Konten und Scheinfirmen zur Verfügung. Und sie vermittelt ihr wohl auch einen Geschäftsmann aus dem Raum München, der mutmaßlich darauf spezialisiert ist, in Deutschland lukrative Anlagemöglichkeiten für gewaschenes Geld zu finden, eben jenen Beschuldigten. So landet der Fall bei der Staatsanwaltschaft München 1.
Wir sind einfach von Deutschland aus zurückgegangen zu den Konten, haben die einzelnen Konten abgefragt, von unten nach oben, um dann zu sehen, okay, es ist ein großes System, das da dahinter steht.
Die Münchner Ermittler ersuchen um Rechtshilfe bei der lettischen Staatspolizei. Dort erfahren sie, die Trasta Commerzbanker war viel mehr als ein Finanzdienstleister für Kleinkriminelle. Für Klienten aus Russland verwaltete sie schwindelerregende Summen, die sie in bekannte Schattenfinanzplätze transferierte. Für diese Dienstleistung kassierte sie exorbitant hohe Gebühren von bis zu 8%. Schattengebühren ist das Wort, das von Engel benutzt. Auch dafür suchte der Münchner Geschäftsmann unauffällige Investitionsobjekte. Vieles am Geschäftsmodell der Trasta Commerzbanker erscheint den Münchner Ermittlern verdächtig. Die Trasta Commerzbanker herrscht über ein Imperium von Strohmannfirmen und Schattenkonten. Ihre Geldtransfers führen über Länder und Kontinente, über Unternehmensgeflechte, Partnerbanken und Standorte in Offshore-Islands. Doch erfüllt das alles tatsächlich den Straftatbestand der Geldwäsche?
Das ist ein gewollt konstruierter Sachverhalt, der nur für diesen Zweck überhaupt konstruiert wurde und aufgesetzt wurde. Es ist eine virtuelle Welt, in der aber letztendlich sehr reales Geld hin und her geschoben wird.
Die Trasta Commerzbanker hat inzwischen wegen Verdachts auf Geldwäsche ihre Lizenz verloren. Die Drahtzieher aber sind weiterhin auf freiem Fuß. Chișinău, die Hauptstadt der Republik Moldau, umgangssprachlich Moldawien. Die kleine Republik an der EU-Außengrenze zwischen Rumänien und der Ukraine gilt als Armenhaus Europas. Hier gehen die Menschen seit Jahren gegen Korruption und Kleptokratie auf die Straße. In einem Land wie Moldau ist es verdächtig, wenn plötzlich Millionen-Dollar-Summen auf Bankkonten von ganz normalen Leuten überwiesen werden. Im Jahr 2012 stößt der Journalist Ion Priaschka auf einen solchen Fall.
Da taucht ein moldauischer Staatsbürger bei einem Gericht auf und sagt, ich vertrete eine Firma, die ihren Sitz offshore hat. Eine andere Firma mit Sitz in Russland schuldet meiner Firma die Rückzahlung eines Kredits. Und ich bin Treuhänder dafür, dass diese Schulden bezahlt werden. Eine 500.000 US-Dollar soll von Russland aus auf mein moldauisches Konto überwiesen werden. Und das Gericht erklärt das einfach so für rechtmäßig. Als ich damals das erste Mal auf ein solches Urteil gestoßen bin, habe ich es nicht verstanden. Und so habe ich angefangen zu recherchieren.
Noch mehr wundert sich Priaschka, als er feststellt, Gerichte in ganz Moldau entscheiden über ähnlich gelagerte Fälle und immer geht es um Summen, die die Vorstellungskraft eines jeden ehrlich arbeitenden moldauischen Bürgers sprengen. Wo kommen plötzlich die vielen Offshore-Firmen her, die allesamt Vertreter in Moldau und säumige Schuldner in Russland zu haben scheinen? Was ist mit den Richtern los, die diese Forderungen ohne jede Prüfung für rechtmäßig erklären? Und was ist das für Geld, das da massenhaft als angebliche Kreditrückzahlung auf Bankkonten der Moldincombank überwiesen wird? Im März 2014 gründet Priaschka mit zwei Mitstreitern das Recherchezentrum Rise Moldova. Und er sucht den Kontakt zu Kollegen in Moskau. Dort ist das Organized Crime and Corruption Reporting Project aktiv, kurz OCCRP. Das journalistische Recherchenetzwerk, das sich hauptsächlich über amerikanische Hilfsgelder finanziert, genießt in der Medienszene des postsowjetischen Raums hohes Ansehen. Es hat über 40 regionale Ableger von Kirgisistan bis Kenia und etablierte Partnermedien rund um den Globus. Die Moskauer Journalisten finden die Verfahren, die an moldauischen Gerichten gegen russische Firmen geführt werden, ebenfalls verdächtig. Bei den Behörden in Moldau scheint sich jedoch niemand für die millionenschweren Überweisungen aus Russland zu interessieren.
Na und? Es fließt Geld durch unser Land. Was ist schlimm daran? Haben Sie uns zum Beispiel bei der Nationalbank gesagt. Wie kann denn sowas sein? In diesem Moment war klar, dass da hochstehende Personen mitverdienen. Wir haben Anzeige erstattet, aber die Staatsanwaltschaft sagte, ich brauche Beweise dafür, dass die Geldtransfers illegal sind. Ohne einen Beweis kann ich nichts blockieren.
Der russische Waschsalon lautet die Überschrift eines Artikels, der am 22. August 2014 auf dem Internetportal des OCCRP und seiner Partnerorganisation Rise Moldova erscheint.
Über 20 Richter in 15 moldauischen Gerichten haben bei der Geldwäsche geholfen. Innerhalb von 3 Jahren haben sie per Gerichtsentscheid Kredite über etwa 20 Milliarden US-Dollar für legal erklärt. Eine atemberaubend hohe Summe für ein Land wie Moldau, das im Jahr 2013 ein Bruttosozialprodukt von nicht einmal 8,5 Milliarden US-Dollar hatte.
Der mehrere Seiten lange Text beschreibt die ausgefuchste Geldwäschestrategie. Man nehme 2 Briefkastenfirmen, am besten mit Sitz in einem britischen Schattenfinanzplatz. Eine dieser Firmen hat ein Partnerunternehmen in Russland, die andere ein Treuhänder in der Republik Moldau. Die Firma mit der moldauischen Vertretung gewährt der russischen Firma zum Schein einen Kredit. Tatsächlich wird dieser nie ausgezahlt. Nun wendet sich der moldauische Treuhänder an ein moldauisches Gericht und klagt gegen seinen angeblichen Schuldner, weil dieser ihm den Kredit angeblich nicht zurückzahlen wolle. Der moldauische Richter erklärt die Forderung für legal und fordert die russische Firma zur sofortigen Begleichung des Zahlungsrückstands auf. Diese kommt der Aufforderung prompt nach und überweist die geforderte Summe auf das Konto, das der Kläger bei der Moldincombank hält. Dieser überweist das Geld weiter an eine Bank mit Sitz in Lettland, einem EU-Mitgliedstaat, die Trusta Commerzbanka. Kein europäisches Warnsystem löst Schwarzgeldalarm aus. Denn die offiziellen Gerichtsurteile in Moldau lassen die Milliardenüberweisungen blütenweiß erscheinen. Hinter einer unscheinbaren Wohnhausfassade im Zentrum der moldauischen Hauptstadt Chișinău, in den Geschäftsräumen von Transparency International, hat Vyacheslav Negruta sein Büro. Heute ist der schlanke Endvierziger ein leidenschaftlicher Rechercheur im Dienst der Nichtregierungsorganisation. Früher war er Finanzminister von Moldau. Zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2010 ahnt Negruta nichts von den Schwarzgeldmillionen, die damals durch sein Land geschleust werden. Moldau gilt als erfolgreicher Reformstaat und Anwärter für eine mögliche EU-Mitgliedschaft. Der Finanzminister pendelt zwischen Chișinău und Brüssel, denn als erste Stufe der EU-Integration ist ein Assoziierungsabkommen in Vorbereitung.
Я помню прекрасно в Брюсселе апрель 2010 года, когда партнеры, не только Евросоюза, все собрались.
Ich erinnere mich gut an den April 2010. In Brüssel waren Vertreter aus verschiedenen Partnerländern zusammengekommen. Wir haben ein zweijähriges Antikrisenprogramm aufgestellt und dafür erstmals Zusagen über 2 Milliarden US-Dollar an Fördergeld erhalten. All die schönen Deklarationen und Verträge, dass bestimmte Gruppierungen in den Jahren zuvor unsere Bankengesetze in ihrem privaten Interesse verändert hatten, das war mir nicht klar. Die Parteivorsitzenden und alle anderen, die damals an der Macht waren, haben nur ihre eigenen Geschäftsinteressen vertreten.
Irgendwann steckt jemand Negruta die Kopie eines Briefes zu. Er zieht zwei zusammengeheftete Fotokopien aus der Tasche. Einen Brief mit dem Wappen der Republik Moldau im Briefkopf, datiert vom 14. Juni 2005. Vertraulich, schreibt ein Wirtschaftsberater der Regierung, an den sehr geehrten Herrn Präsidenten. Der Brief lese sich wie eine Betriebsanleitung, Moldau in eine Geldwaschmaschine für Schwarzgeld aus Russland zu verwandeln.
Was man dafür braucht? Eine grundsätzliche Entscheidung und ein paar kleinere Gesetzesänderungen. Der Berater des damaligen Präsidenten, Wladimir Voronin, schreibt, der Bankensektor muss für Kapitaltransfers aus dem Ausland geöffnet und das Geldwäschegesetz geändert werden. Kapital, das aus Konten im Ausland überwiesen wird, soll nicht mehr der Kontrolle moldauischer Institutionen unterliegen, außer auf Antrag des Landes des Kontoinhabers. Schon im Jahr 2005 traten die ersten Gesetzesänderungen in Kraft.
Empört macht Negruta seine Entdeckung im Frühsommer 2012 vor dem moldauischen Parlament publik und fordert entschiedene Gegenmaßnahmen. Kurz darauf erhält er eine Vorladung vor Gericht. Es ist eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs. Im August 2013 tritt Vyacheslav Negruta als Finanzminister zurück. Spätestens zu dem Zeitpunkt, sagt er heute, hätten seine ehemaligen Verhandlungspartner in Brüssel gewarnt sein können. Doch nichts geschieht. Plangemäß unterzeichnet die Republik Moldau am 27. Juni 2014 das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union.
Viele haben nicht begriffen, was eigentlich passiert. Alle standen unter Narkose vor Begeisterung über das Assoziierungsabkommen, den Freihandelsvertrag und das visafreie Reisen. Doch aus dem Bankenchaos wurde eine echte Wirtschaftskrise, eine Gesellschaftskrise, eine politische Krise. Erst danach haben alle genauer zugehört.
Diebe und nieder mit der Mafia, skandieren Demonstranten in Chișinău seit 2014. Im November dieses Jahres rächt sich, dass niemand die verdächtigen Geldtransfers aus Russland ernst genommen hat. Der nächste Finanzskandal trifft die Moldauer selbst. 1,3 Milliarden US-Dollar verschwinden auf Nimmerwiedersehen von moldauischen Banken. Das Geld fließt ebenfalls über Lettland und landet in den Schattenfinanzplätzen der EU. Teilweise bei denselben Offshore-Firmen, die für den Empfang von Schwarzgeld aus Russland eingerichtet worden sind. Die Moldauer nennen es den Bankraub des Jahrhunderts. 1,3 Milliarden, das ist etwa ein Sechstel der moldauischen Wirtschaftsleistung pro Jahr. Mehr als das kleine Land verkraften kann. Moldau versinkt in einer Dauerkrise. Die EU friert ihre Wirtschaftshilfen ein. Und noch mehr Moldauer als früher müssen sich für Hungerlöhne im Ausland verdingen. Die Wut der Zurückgebliebenen richtet sich gegen Vlad Plahotniuc, der im Jahr 2016 den Vorsitz der regierenden Partei PDM übernimmt. Ein mächtiger Oligarch mit proeuropäischer Rhetorik und immensen Privateinkünften. Dass Plahotniuc hinter den beiden moldauischen Finanzskandalen steckt, davon sind die Demonstranten überzeugt.
Wir räumen Staatsgrenzen aus dem Weg und bieten professionelle Unterstützung für jede ihrer Angelegenheiten. Von der Partnersuche in einer neuen Region bis zum erfolgreichen Abschluss eines neuen Geschäfts.
Ein Text aus dem Webportal der Trastra Commerzbanka aus dem Jahr 2016. Darunter lächeln Filialleiter von Aserbaidschan bis Zypern mit bankierhafter Seriosität in die Kamera. Eine Werbebotschaft wie ein verschwörerisches Zuzwinkern. Das Firmenschild schimmert bis heute in edlem Messing in der Altstadt der lettischen Hauptstadt Riga, keine 5 Fußminuten entfernt von dem Rummel auf dem touristenüberlaufenden Domplatz. TKB, Trasta Commerzbanka. Olesja Schmagun kennt den Fall in- und auswendig. Auch sie gehört zum OCCRP, dem internationalen Recherchenetzwerk, das das Geldwäschesystem im Jahr 2014 unter dem Schlagwort russischer Waschsalon publik gemacht hat.
Es ist vermutlich naiv zu glauben, dass man nur einen Artikel zu schreiben braucht und schon verändert sich alles. Nein, man leistet seinen kleinen Beitrag zu der großen gesellschaftlichen Sache. Und vielleicht findet sich irgendwo ein Staatsanwalt oder ein Polizist, der auch seinen kleinen Beitrag leisten will. Dann bewegt sich vielleicht was. Aber bislang?
Nachdenklich lässt die Journalistin ihren Blick die Hausfassade in der hübschen Altstadtgasse emporgleiten. Wie mag es in diesen Geschäftsräumen wohl zugegangen sein, als die Bank noch aktiv war?
Da
kommt ein Geschäftsmann und sagt, hier habe ich 100 Millionen Dollar, die sollen auf mein Offshore-Konto in Panama. Da würde doch jede Sparkasse Fragen stellen, warum so viel und warum in bar. Der Geschäftsmann braucht also eine Bank, deren Dienstleistung darin besteht, solche Fragen nur der Form halber zu stellen. Dann kann er sagen, bitteschön, hier ist eine Quittung über den Verkauf von 100 Kilogramm Kaviar. Die Quittung sieht gefälscht aus. Der Mann hat von Kaviar keine Ahnung und eine Gewerbehalle besitzt er auch nicht. Doch die Bank, anstatt den Vorgang zu überprüfen, nickt alle Dokumente ab und überweist das Geld.
Банк, который не выполняет свою задачу, он не задает этих лишних вопросов, довольствуется какой-то очень сомнительной бумажкой и берет у меня эти деньги.
Olesja Schmagun ist gebürtige Russin aus Moskau. Nach Riga gezogen ist sie aus familiären Gründen. Als Datenjournalistin geht sie mit Laptop und Analysesoftware auf Verbrecherjagd. Ihr Revier sind die Leaks der Whistleblower, kleine Angestellte in großen Bankhäusern zumeist, die über die Vorgänge, die sie dort beobachten, nicht mehr schweigen wollen. Für diese hat das OCCRP ein speziell geschütztes Portal zum Einstellen von Informationen eingerichtet. Schmagun arbeitet für das OCCRP-Büro in Moskau, als Anfang des Jahres 2017 über das Whistleblower-Portal neue Daten eingehen. Zehntausende Kontoauszüge mit Überweisungen, die zwischen 2010 und 2014 getätigt wurden. Schnell ist klar, die Daten gehören auch zum russischen Waschsalon. Sie bestätigen, dass die Geldwäscher den Justizapparat Moldaus unterwandert haben. Und sie zeigen, wohin überall das Geld geflossen ist. Auch die großen internationalen Banken haben die Überweisungen akzeptiert. In Deutschland floss das Schwarzgeld über mindestens 27 Banken, darunter die Commerzbank und die Deutsche Bank. Es landete bei 5.000 Unternehmen in fast 96 verschiedenen Staaten und finanzierte Immobilien und Industriegüter, Yachten, Jets und Kunst, Internatsgebühren für die Kinder vermögender Russen und Konzerte britischer Rockbands in Russland. Das kriminelle System hatte aber tausende Profiteure rund um den Globus, sagt Olesja Schmagun, aber heute will niemand etwas gewusst haben.
Auf jeder Etappe gibt es Menschen, die ihre Augen schließen und das zulassen. Der einzige Unterschied ist, sie reden in unterschiedlicher Weise darüber. In Russland werden Milliarden aus dem Land geschleust. Aber dort wundert das längst schon niemanden mehr. Die Verantwortlichen sehen ja selbst kaum ein Verbrechen darin. In den ehrenwerten EU-Staaten ist das anders. Da würde niemand offen zugeben, etwas geahnt zu haben. Dabei würde der sprichwörtliche russische Oligarch gar nicht klarkommen ohne seinen Schwarzgeldbankier in Lettland und seine Briefkastenfirma in London. Das Problem braucht man also nicht irgendwelchen bösen Russen in die Schuhe zu schieben.
Die Trasta Commerzbanker könnte zwischen 2010 und 2014 weit mehr Schwarzgeld in die EU transferiert haben als die anfangs bekannten 20 Milliarden US-Dollar. Das Recherchenetzwerk OCCRP geht heute von bis zu 80 Milliarden aus. Und sie war nicht die einzige Bank zu dieser Zeit, deren Geschäftspolitik sich um die Anti-Geldwäsche-Richtlinien der EU nicht scherte. Inzwischen hat die Europäische Zentralbank auch Lettlands drittgrößte Bank, der ABLV, die Lizenz entzogen. Mit der Abwicklung der beiden Skandalbanken wurde ein junger Anwalt beauftragt, Martins Bunkus.
It was in the very morning, a bit past 8 o'clock. He was driving his car.
Es war morgens um kurz nach acht. Er war auf seinem Weg zur Arbeit, also von seinem Wohnort in Richtung Stadtzentrum. Laut Polizei war in den Tagen vorher ein verdächtiger Wagen beobachtet worden, der offensichtlich Bunkus Arbeitsweg ausgespäht hatte.
Were driving around his house and on his way to work.
Der Friedhof von Riga ist ein riesiges Areal mit alten Bäumen, gelegen an einer Ausfahrtsstraße am nördlichen Stadtrand. Blumenhändler warten hinter wackeligen Ständen auf Kundschaft. Schwer hängt der Duft von Lilien in der Luft. Gunita Gailanes Blick aber ruht auf den verwitternden Latten des Holzzauns, der die Totenruhe vor dem tosenden Pendlerverkehr abschirmt. Hier fallen am 30. Mai 2018 Schüsse.
Afterwards, the police near here, like I think it was on the other side of this cemetery.
Später hat man auf der anderen Seite des Friedhofs einen ausgebrannten Volkswagen gefunden. Mutmaßlich war das der Wagen der Mörder. Darin haben sie gewartet, bis er vorbeifuhr. Sie haben ihn durch das Autofenster erschossen, in den Kopf. Sowas überlebt keiner.
Through the window of his car. You cannot survive that.
Der Range Rover mit dem tödlich getroffenen Martins Bunkus kracht in den Friedhofszaun.
Everybody was so shocked.
Alle waren geschockt. Neben dem Friedhof, in gerade mal 100 oder 200 Meter Entfernung vom Polizeigebäude. Für die meisten Journalisten sah das aus wie eine Abrechnung.
In journalism, I think this looked like just a statement.
Gunita Gailane gehört zu den Ersten, die über den Mord berichten. Die Journalistin, Expertin für Wirtschaft und Finanzen, schreibt für das lettische Internetnachrichtenportal Delphi.
After hours, I was interviewing the, in that time, Minister of Interior Affairs.
Einige Stunden später habe ich unseren damaligen Innenminister interviewt. Er hat die Version der Polizei bestätigt, dass der Mord im Zusammenhang mit Bunkus beruflicher Tätigkeit stand, nicht mit seinem Privatleben. Heute ranken sich eine Menge Verschwörungstheorien um den Mord. Ich glaube, er hat bei der Abwicklung der Trasta Commerzbank gar keinen guten Job gemacht. Viele Bankkunden haben Geld verloren. Darum wollten sie sich rächen. Darum haben sie einen Mörder beauftragt.
And they were looking for the revenge. They paid somebody to actually kill him.
Mit dem Mord an dem Insolvenzanwalt ist ein Traum zerplatzt, den Lettland hegte, seit es Mitglied in der Europäischen Union ist. Die lettische Hauptstadt Riga als international bedeutenden Finanzplatz und Bindeglied zwischen den Kapitalmärkten in Ost und West zu etablieren. Viele lettische Banken spezialisierten sich auf das Non-Resident Banking, Kapitaltransfers für Nichtstaatsbürger. Die Unterwelt lernte dieses Schlupfloch schnell zu schätzen. Vietnamesische Schmuggler und mexikanische Drogenbarone sollen ihre kriminellen Profite in Lettland gewaschen haben. Die ABLV-Bank soll mit ihren Nordkorea-Geschäften sogar gegen Atomwaffensanktionen verstoßen haben. Heute herrscht Katerstimmung in Riga. Die Regierung hat der Geldwäsche lautstark den Kampf angesagt. Die Anti-Geldwäsche-Vorschriften wurden verschärft. Der langjährige lettische Notenbankchef Ilmas Rimšević musste wegen Verdachts auf Bestechlichkeit zeitweilig seinen Hut nehmen. Der Chef der lettischen Bankenaufsicht trat zurück. Die lettische Staatspolizei hat allein im Jahr 2018 Gelder in Höhe von fast 100 Millionen Euro konfisziert. Und die öffentliche Diskussion wird von der Frage bestimmt, haben all die Aufsichtsgremien, die heute so medienwirksam gegen Geldwäsche kämpfen, damals tatsächlich nichts gewusst? Für die Journalistin Gunita Gailane klingt das scheinheilig.
Wie kann man sowas nicht wissen? Man lebt doch in diesem Land, man hat die Erziehung und die Erfahrung. Jeder Dummkopf kann verstehen, was vor sich geht, nur du nicht. Aber dieses Problem hat ja nicht nur Lettland, die ganze Welt hat es.
But yeah, I think that's not only Latvia's problem, that's all over the world.
Am 20. März 2017 am Frühstückstisch schlägt Achim von Engel die Süddeutsche Zeitung auf. Die russische Geldwaschmaschine lautet eine Überschrift. Der Artikel berichtet von einer Rechnung für Luxus-Skihosen, Lederjacken und Handtaschen in sechsstelliger Höhe, die ein Münchner Modehaus an Kunden aus Russland stellte. Die Rechnungssumme wurde von einer Firma in London beglichen und von einem Konto in Lettland überwiesen. Von Engel liest über bestochene Richter in Moldau, über korrumpierte Banken in Russland und Lettland, über undurchsichtige Briefkastenfirmen in der EU und über das Datenleak mit Kontoauszügen, die der Organisation OCCRP zugespielt wurden. Über die Größe der dokumentierten Geldströme kann von Engel nur staunen. Über 20 Milliarden US-Dollar aus Russland sollen zwischen 2010 und 2014 in die Europäische Union geflossen sein. Davon landeten über 66 Millionen US-Dollar in den Büchern deutscher Unternehmen oder bei Privatpersonen.
Kann das sein? Nein, eigentlich nicht. Ja, wo soll so viel Geld herkommen? Ist das denkbar, dass wir von dem Bereich reden? Haben wir jetzt wahrscheinlich vorher gesagt, na ja, aber scheint mir jetzt ein bisschen hochgegriffen zu sein, ne, im Milliardenbereich, dass da Gelder gewaschen werden. Durch die Leaks, die sind, glaube ich, das Entscheidende, weiß man mehr. Und wird so allmählich bewusst, okay, das ist zumindest ein Bereich, auf den muss man verstärkt ein Auge haben.
Der Artikel lässt die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft zu ungeahnten Dimensionen anwachsen. Jetzt ist klar, wenn die Trasta Commerzbanka in Riga eine Waschmaschine war, dann bildete sie zusammen mit den Banken in Russland, Moldau und all den Offshore-Konten in Schattenfinanzplätzen eine Waschstraße.
Es werden zahlreiche Offshore-Firmen eingesetzt und ein Teil der Gelder, die dadurch erwirtschaftet werden, dass dieses System zur Verfügung gestellt wird, die sogenannte Schattengebühr, der Gewinn aus der Geldwäsche sozusagen, wurde anschließend in verschiedene Immobilien auch in Deutschland investiert.
Ein heißer Sommertag in Unterschleißheim. Am Springbrunnen im Stadtzentrum vergnügen sich die Kinder. Der grüne Stadtratsabgeordnete Jürgen Radtke lässt seinen Blick eine unscheinbare Gebäudefassade hochgleiten, ein langgezogener 80er-Jahre-Bau mit drei Stockwerken. Die Sonnenschirme eines Restaurants laden zum Speisen ein, darüber liegen Hotelzimmer und Privatwohnungen.
Ja, es ist schon eine Top-Immobilie, weil es natürlich eine super tolle Lage hier hat. Jetzt auch als Geschäfts- und Wohnimmobilie ist es wirklich eine tolle Sache. Und geht weiter nach oben, ja. Die Preise steigen halt nach wie vor.
Unterschleißheim liegt im Speckgürtel von München. Mit verkehrsgünstiger Anbindung an den Flughafen. Die Stadt wirbt aktiv um Investoren aus dem In- und Ausland, denn diese bringen hohe Gewerbesteuern ein. Der Investor, der die Immobilie vor einigen Jahren erwarb, kam aus Russland. Später wurde das Gebäude von einer Firma mit Sitz im Raum München übernommen, die dafür bekannt ist, dass sie breit auf dem hochpreisigen Immobilienmarkt investiert und mit hohen Eigenkapitalsummen einsteigt.
Wenn man hier mit den Personen, die hier Geschäfte betreiben, die hier Restaurants haben, wenn man mit denen in Kontakt kommt, dann kriegt man schon mit, dass die Mietverträge mehrfach schon von einer Hand in die andere weitergegeben wurden. Nach dem Motto, man hört ja, das sind sicherlich alles schwarze Gelder.
Ist Geldwäsche im Stadtrat von Unterschleißheim überhaupt je ein Thema gewesen? Jürgen Radtke schüttelt den Kopf.
Nee. Das ist eine andere Baustelle, dafür ist die Justiz zuständig, aber nicht die Stadt sozusagen. Und die Stadt kriegt auch vielfach gar nicht mit, wenn Immobilien verkauft werden.
Am 18. Februar 2019 konfisziert die Staatsanwaltschaft München I zusammen mit dem Bundeskriminalamt das Gebäude in Unterschleißheim. Dazu drei weitere hochpreisige Immobilien in Bayern und Hessen sowie Vermögenswerte bei Banken und Immobiliengesellschaften in Deutschland und Lettland. Alles zusammen rund 50 Millionen Euro wert.
Wir haben das Geld, von dem wir glauben, erkannt zu haben, dass es aus Geldwäschehandlungen kommt, eingefroren. Die Konten wurden gepfändet.
50 Millionen Euro. Für Staatsanwalt Achim von Engel ist das die bislang größte Summe, die er je in Zusammenhang mit einer Geldwäscheermittlung beschlagnahmt hat. Die Ermittler schreiben die Vermögenswerte dem verdächtigen Münchner Geschäftsmann zu. Dass sie aus Schattengebühren für strafbare Geldwäschedienstleistungen finanziert wurden, das steht für von Engel außer Frage. Denn für legale Bankdienstleistungen waren die Gebühren, die die Traster Commerzbanker kassierte, zu üppig. Und für rechtmäßige Geschäfte waren die Geldsummen, die sie in die Europäische Union transferierte, zu hoch.
Wir argumentieren letztendlich aus der Masse heraus. Wären es 20 Millionen, täten wir uns mit unserer Argumentation verdammt schwer. Dann ist es nicht unplausibel. Kann ja sein. Aber 20 Milliarden? Und so viel Geld dafür bezahlen, dass jemand 20 Milliarden durch so eine Kontenkaskade schickt?
Für die Beschlagnahme der Immobilien reicht diese Begründung. Die Münchner Ermittler aber haben sich mehr vorgenommen. Zusammen mit der lettischen Staatspolizei wollen sie die Drahtzieher des russischen Waschsalons ins Gefängnis bringen. Geldwäsche ist jedoch eine Folgestraftat, die eine Erststraftat voraussetzt. Und diese Erststraftat muss gerichtsfest nachgewiesen werden, sonst ist auch der Straftatbestand der Geldwäsche nicht erfüllt. Diese Erststraftaten wurden allem Anschein nach in Russland begangen, nur welche, das weiß von Engel bis heute nicht.
Wir können ja auch vielfach trotz der Leaks, es hilft ja nichts, immer noch nicht sagen, aus welcher illegalen Quelle es denn kommt. Denkbar ist vieles, Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution, Untreue, Betrug, ich weiß es nicht.
Wassili Solotkov streicht sich durch den Bart. Er ist Professor der Wirtschaftswissenschaften und leitet das Institut für Bankwesen an der Nationalen Moskauer Universität Higher School of Economics. In den Grünanlagen im Stadtzentrum von Moskau blühen die Rabatten. Die Menschen, die hier mit Einkaufstüten durch die Shopping-Malls eilen, sind auffallend jung und stilvoll gekleidet. Die Stadtväter haben in den vergangenen Jahren viel investiert, um der russischen Hauptstadt das Gesicht einer erfolgreichen Wirtschaftsmetropole zu geben. Doch Wassili Solotkov weiß, die Wirklichkeit sieht anders aus. Russland ist ein Staat, aus dem das Kapital flieht. Laut dem Wirtschaftsdienst Bloomberg hat Russland in den vergangenen 25 Jahren 750 Milliarden US-Dollar an das Ausland verloren. Das ist selbst für einen Rohstoffgiganten kaum zu verkraften. Der Professor lädt zu einer Zeitreise in die Sowjetunion des Jahres 1973
ein.
Damals stieg der Ölpreis gerade auf etwa 50 US-Dollar pro Barrel. Was gab es alles zu dieser Zeit in der Sowjetunion? Zunächst einmal mächtige strategische Streitkräfte. Die Flotte war größer als die der USA. Die Sowjetunion hatte nicht nur mehr U-Boote, sondern auch mehr Raketen. Aber es gab auch genug Wohnraum, sowie ein funktionierendes Gesundheits- und Bildungssystem. Klar, nichts von all dem war besonders hochwertig. Aber es war kostenlos für alle. Heute ist das Ölpreisniveau vergleichbar. Und was haben wir heute? Von kostenlosem Wohnraum und Gesundheitssystem kann keine Rede sein. Das kostenlose Bildungssystem ist nur noch in Bruchstücken erhalten. Stellen Sie sich die Frage, was Russland heute alles fehlt. Daran können Sie ermessen, wie viel Kapital dieses Land jedes Jahr verliert.
Inzwischen wirbt Präsident Wladimir Putin mit schwindender Selbstbeherrschung um die Repatriierung der Offshore-Milliarden. Mal lockt er mit landeseigenen Steueroasen, mal droht er mit dem Entzug von Privilegien.
Er versucht, das Kapital zu repatriieren. Aber was würde aus dem Geld werden, nachdem es wieder hier ist? Das Recht auf Eigentum wird hier doch überall gebrochen. Ein kleines Beispiel, das aber typisch ist, die Kioske. Haben Sie bemerkt, dass es in Moskau keine Kioske mehr gibt? Und das, obwohl sie von ihren Besitzern legal aufgestellt und betrieben worden sind? Aber dann kam ein neuer Bürgermeister und sagte, Kinder, das Recht, die Kioske zu betreiben, stammt aus der Amtszeit des alten Bürgermeisters. Das geht jetzt nicht mehr. Also mussten die Leute ihre Kioske abbauen, ohne jede Entschädigung. So geschieht das in allen Branchen. Es ist in diesem Land nicht möglich, unabhängig vom Staat ein Geschäft zu betreiben. Ganz egal, ob die Geschäftsleute ihr Kapital legal oder illegal verdient haben. Solange es hier kein Recht auf Eigentum gibt, werden sie versuchen, es im Ausland in Sicherheit zu bringen. Und sie werden es nicht zurückholen, Steueramnestie hin oder her.
Unter den alten Bäumen am Turgenjew-Platz sammeln Straßenmusiker Rubel in ihren Instrumentenkoffern, auf den Bänken knutschen Pärchen. Nicht weit von hier hat die Novaja Gazeta ihren Redaktionssitz. Hier schrieb Anna Politkovskaja über Tschetschenien, als eine von vier Autorinnen und Autoren, die in den vergangenen 20 Jahren ermordet wurden. Heute beherbergt die Zeitung auch das Moskauer Büro des Recherchenetzwerks OCCRP. In dem Gebäude gelten strikte Sicherheitsbestimmungen. Wer die Redakteurinnen treffen will, der muss sich mit ihnen im Park verabreden.
Ehrlich gesagt, ja, ich habe Angst. Und das ist ja auch gesund, wenn es einen Grund dafür gibt. Aber damit muss man professionell umgehen und so gut es geht für seine Sicherheit sorgen.
Alisa Kustikova ist Investigativreporterin bei der Novaya Gazeta. Für das OCCRP recherchiert sie nebenbei. Olesya Morachowskaja ist Datenjournalistin. Sie ist zuständig für den technischen Teil der Recherchen. Beide sind keine 30, doch im Enthüllungsjournalismus haben sie langjährige Erfahrung. Insgesamt 3 Waschsalons hat ihr Rechercheteam in den vergangenen 5 Jahren aufgedeckt. Der Waschsalon der Traster Commerzbank mit einem Schwarzgeldvolumen von bis zu 80 Milliarden US-Dollar ist unter ihnen der größte. Was war das für Geld? Durch welche Verbrechen wurde es verdient und in wessen Taschen ist es geflossen? Diese Fragen seien nicht leicht zu beantworten gewesen, sagt Olesya Morachowskaja, trotz des Datenleaks, das im Jahr 2017 auf der Whistleblower-Plattform einging. Zwar verrieten die Kontoauszüge die Namen der russischen Firmen, die das Geld in den Waschsalon schickten, deren Inhaber jedoch entpuppten sich als Strohmänner.
Da hat einer seinen Pass verloren und schon gehört ihm ein Offshore-Unternehmen mit Millionenumsätzen. Ein anderer ist arbeitslos und trinkt zu viel. Jemand bietet ihm 1000 Rubel an, er unterschreibt ein Papier und schon laufen alle schmutzigen Transaktionen über seinen Namen. Wenn wir Journalisten diese Menschen dann aufsuchen, dann schauen sie uns mit großen Augen an und verstehen gar nichts. Meistens laufen wir da vor eine Wand und finden die echten Begünstigten nicht.
Mehr Informationen enthalten die sogenannten Panama Papers, die etwa zur gleichen Zeit auftauchten und auch dem OCCRP-Team zur Verfügung gestellt wurden. Seitdem ist klar, Drogendeals, Waffengeschäfte, Menschenhandel, nichts von all dem hat in dem Schwarzgeldbusiness der Traster Commerzbanker eine tragende Rolle gespielt. Die Herren des russischen Waschsalons waren Konzernchefs und Funktionäre. Profiteure von großen Staatsaufträgen zumeist, die sich offenbar hemmungslos an russischen Staatsgeldern bedient haben. Sie brachten Summen außer Landes, die sie auf legalem Wege niemals hätten erwirtschaften können. Und in den Aufsichtsräten der Banken, die das Geld aus Russland herausschafften, saßen Beamte des Geheimdienstes FSB und sogar ein Cousin von Präsident Putin.
Wir leben in einer Welt, in der die körperliche Gewalt gegen Menschen zurückgeht. Heute wird Gewalt durch Wirtschaftsverbrechen ausgeübt. Man nimmt den Menschen, was sie zum Leben brauchen. Die Leute zahlen ihre Steuern, aber davon werden nicht Beamte, Ärzte und Lehrer bezahlt, sondern irgendjemand baut sich im Ausland Höfe und Villen.
Doch die Enthüllungen des OCCRP haben in Russland bis heute keine Reaktionen ausgelöst, jedenfalls nicht bei den Strafverfolgungsbehörden. Die beteiligten Manager und Funktionäre haben alles abgestritten oder erst gar nicht reagiert. Die Journalistin ist trotzdem optimistisch,
Ich bin sicher, dass die Technologie unsere Welt transparenter macht. Nicht nur, dass immer mehr Aktivisten Vorgänge aufdecken wollen. Es gibt Datenleaks und Analysetechnologie. Im Geheimen große Dinger drehen, das wird schon sehr bald nicht mehr möglich sein.
Impeachment! Putin war! Putin war!
Im Sommer 2019 kommt es zu Massenprotesten in Moskau. Putin ist ein Dieb, lautet einer der Protestslogans, die durch das Stadtzentrum von Moskau schallen. Trotz Massenverhaftungen und Polizeigewalt gehen Zehntausende auf die Straße. Sie demonstrieren für Pressefreiheit und freie Wahlen, gegen steigende Preise und sinkende Einkommen, gegen Beamtenwillkür und Korruption. In Moldau dagegen hat die Oligarchenherrschaft überraschend und unblutig im Juni 2019 ein Ende gefunden. Nach den Parlamentswahlen im Februar, nach langen Koalitionsverhandlungen, haben sich die proeuropäischen Oppositionsparteien und die prorussischen Sozialisten zu einem ungewöhnlichen Bündnis zusammengefunden und die Regierungspartei PDM des Wirtschaftsmoguls Vlad Plachotniuk abgelöst. Spontan sicherten die USA der neuen Regierung ihre Unterstützung zu. Die Europäische Union kündigte Förderprogramme an. Und sogar der russische Präsident Putin sprach von einem Schritt in Richtung eines zivilisierten und modernen Staates. Auch in Deutschland scheint die Finanzbranche sensibilisiert. Noch nie hat sie der zuständigen Behörde so viele Geldwäscheverdachtsfälle gemeldet wie derzeit. Im Immobiliensektor ist das anders. Experten vermuten, dass große Mengen an Schwarzgeld die Preise auf dem überhitzten Markt weiter in die Höhe treiben. Belastbare Zahlen aber sind ebenso rar wie konkrete Verdachtsmeldungen. Diese Erfahrung teilt auch der Münchner Staatsanwalt Achim von Engel.
Wissen Sie, in dem Bereich ist es so frustrierend. Wir haben das so häufig, dass hier Gelder eingehen. Und ich lebe ja nun auch hier im Münchner Bereich, ja, und bekomme mit, was mit den Immobilienpreisen passiert und was hier investiert wird und was alles komisch aussieht. Man kommt einfach nicht weiter, die Papierspur reißt ab.
Im Jahr 2017 hat Deutschland seine Anti-Geldwäsche-Gesetze schon einmal verschärft. Seitdem können Staatsanwälte sichergestellte Vermögenswerte auch dann endgültig einziehen, wenn sie dem Beschuldigten keine konkrete Straftat nachweisen können. Es reicht der konkrete Verdacht. Der Münchner Staatsanwalt Achim von Engel ist optimistisch, dass dies auch mit den beschlagnahmten Immobilien aus dem russischen Waschsalon gelingt.
Dass man in dem Verfahren jetzt mal so weit gekommen ist und eben auch noch Signal setzen kann, wir nehmen euch das weg. Und es ist eben kein sicherer Hafen für Schwarzgeld. Das ist schon sehr befriedigend.
Die Drahtzieher des russischen Waschsalons hinter Schloss und Riegel zu bringen, dürfte allerdings ungleich schwieriger werden. Die Republik Moldau immerhin hat bereits Aufklärungswillen gezeigt und gegen einige Richter und andere Beteiligte Geld- und Gefängnisstrafen verhängt. Aber Russland? Achim von Engel blickt zum Bürofenster, von wo der Lärm einer benachbarten Baustelle hereindringt. Was immer ein Rechtshilfeersuchen an Russland auch ergeben mag, er wird nichts unversucht lassen.
Waschstraße Ost. Wie Schwarzgeld aus Russland Europa unterwandert. Ein Feature von Andrea Remsmeier. Es sprachen Sigrid Burkholder, Wolf Anjol, Lisa Biel, Florian Seigerschmidt, Carlos Lobo und Justine Hauer. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.